Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit super spannenden Persönlichkeiten, die dich auf deinem Weg begleiten, die dir Abkürzungen zeigen, auf die du nie oder zumindest nie so schnell gekommen wärst. Ich hatte immer das Glück, werde dich jetzt auch gleich fragen, wie es bei dir war, aber ich hatte immer das Glück, Wegbegleiter an der Hand zu haben, zu jeder entscheidenden Lebenssituation. Und das will ich dir auch ermöglichen, du, der zuhörst. Mein heutiger Gast ist so ein arschcooler Typ. Er ist Mentalist. Das ist ja in Deutschland immer so, wow, okay.
The Mentalist.
Er ist Wissenschaftler, er ist Entertainer, er ist Keynote-Speaker, Buchautor und auch einfach ein super toller Mensch. Herzlich willkommen, Dr. Florian Ilgen.
I'm happy. Grüß dich.
Servus.
Schön, dass wir es schaffen. Freut mich sehr.
Du bist ja auch Münchner, gell? Bist du Münchner Kindl?
Nein, ich wohne in München. Ich bin aus Lindau am Bodensee. Habe hier in München studiert. War dann 3 Jahre in Regensburg für den Doktor und bin seit... Ja, die Zeit vergeht so schnell. Ich bin seit 11 Jahren wieder hier.
Okay.
Ja, aber München ist schon gut. Also, schau, wir sehen hier die Frauenkirche. Könnt ihr rausschauen. Das ist... München hat was.
Ja, es München ist immer Homecoming-Gefühl, gell? Das ist dieses...
Also für das Interview jetzt, wir haben schon eine geile Aussicht hier.
Mhm. Mhm.
Die Münchner Frauenkirche.
Nimm uns doch mal mit in da, wo alles begann. Wie warst du als Kind, Kindergarten, Eltern, alles?
Ja, ist lustig. Ich habe eine Positionierung gemacht und dann mussten wir all das nochmal aufrollen. Mhm. Und ich war sehr umtriebig. Ich war brutal lebendig. Ich glaube, klar, alle Kinder sind wild, aber ich glaube, ich habe noch einen draufgelegt. Also meine Eltern, die mussten mich mal vom Kindergarten abholen, weil ich einfach so Krawall gemacht habe, weil ich immer auf Bäume klettern wollte, weil ich mich ausprobieren wollte. Ich glaube, ich war als Kind nicht einfach. Ich wollte mal Dinge erforschen, was aber auch lustig ist, wenn man sich mal überlegt, ich bin im Endeffekt Forscher geworden.
Mhm. Wolltest du das auch immer werden?
Ich habe mir mehrmals gesagt, ich möchte Systeme optimieren. Das klingt so voll trocken, so Systeme optimieren, was soll denn der Quatsch? Aber ich hatte so das Idee, ich möchte, dass Systeme besser funktionieren. Mhm. Und dann kamen mir die Naturwissenschaften. Und die sind total logisch. Also Naturwissenschaften, das waren die besten Noten für mich. Es war für mich einfach Mathe, Physik, Biologie, Chemie. Die meisten sagen jetzt, Spinte?
Mhm. Sag ich
für mich auch. Ja. Für mich war es einfach. Das war leichter als Deutsch, das war leichter als Englisch, das war leichter als Geschichte oder sonst was. Das war logisch für mich. Und selbst heute mache ich die Chemie noch. Naja, auf jeden Fall, diese Naturwissenschaften haben mir brutal viel gegeben.
Warst du dann so der Buddler als kleiner Bub, der irgendwie in der Erde rumgesucht hat, die Regenwürmer untersucht und so?
Alles. Ich hatte das Mikroskop. Ich hatte natürlich die ganzen Kosmos-Chemiekästen, Optikkästen. Ich weiß nicht, ich habe so einen Laser gehabt. Aber irgendwie, der konnte nicht schneiden.
Okay. Und dann, wie ging das weiter? Hast du das weiter verfolgt?
Ich wollte eigentlich molekulare Biotechnologie studieren. Hier in München, das war so ein Exzellenzstudiengang.
Was man sich ja so überlegt als Achtjähriger.
Ja. Okay, damals habe ich es noch nicht überlegt. Nein, also ich hatte damals in den jungen Jahren keinen Plan, was Business oder Karriere angeht. Null. Das hat sich mal was gemacht, man studiert halt. Dann war noch die Überlegung, was studiere ich denn? Eigentlich molekulare Biotech. Hatte ein sehr gutes Abi, wurde deswegen eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und habe beim Vorstellungsgespräch voll abgekackt. Bin rot angelaufen. Ich weiß noch, wenn ich mir vorstelle, heute stehe ich auf Bühnen, begeistert Menschen. Und damals, also wirklich, na gut, man muss ja irgendwo anfangen. Und ich habe mich unwohl gefühlt, so wie du vorhin meintest. Es gibt Situationen, in denen fühlt man sich unwohl. Und es hat voll auf mich gewirkt. Ich war blockiert und ich konnte nicht agieren, ich konnte nicht bei mir sein.
Hast du mal rausgefunden, warum das so war?
Ich glaube, wenn Menschen blockieren, geht es meistens um Leistung. Wir wollen gut sein, wir haben Angst vor, wir machen einen Fehler, was denken andere Menschen über mich? Mm. Das blockiert uns meistens. Mm. Also meine Referate in der Schule waren auch die Hölle. Ich habe auswendig gelernt und wenn du den Faden verloren hast, warst du
tschüss.
Weg. Rot angelaufen, am liebsten puff, ja. Umfliegen.
Ja.
Und da hat sich viel getan. Also das ist auch mein Tipp, mich fragen ja ganz viele Leute, wie kann ich eigentlich locker auf der Bühne sein? Find was dir Spaß macht. Denn dann hast du keine Angst mehr, dass dich andere Menschen entwerten oder bewerten. Und plötzlich bist du bei dir. Und jetzt kommt das Coole, dann gibst du Menschen viel mehr. Dann kannst du mit denen connecten.
Wie bist denn du jetzt aus dem Bio-Studium plus Doktortitel, das muss man ja auch erstmal durchziehen, ja, dann auf die Bühne gekommen?
In Australien, vor 13 Jahren. Okay. Ich habe ein, als ich hier in München studiert habe, habe ich ein Chemiepraktikum in Australien gemacht, bin hingereist, 2 Monate an der Uni, wirklich forschen, Reaktionen machen, alles, und war danach Backpacken. Mhm. Und beim Backpacken im ersten Hostel in Melbourne treffe ich Ian Yell, ist ein Kanadier, und der hat gezaubert, der hat hypnotisiert, der hat Körpersprache gelesen, der hat Suggestionen gepflanzt, der hat die Menschen begeistert. Mhm. Und der hat es nur nebenberuflich gemacht. Mhm. Der war Chemieingenieur. Ich Chemiker, er Chemieingenieur, und wir waren beide null
so, die Chemiker. Boom. Connection.
Die Chemie hat im wahrsten Sinne des Wortes gestimmt. Mhm. Und wir waren beide nicht die Chemiker. Wir waren nur am Feiern, nur Party, Action. Ich war zum ersten Mal so richtig lang weg. Mhm. Ich war zum ersten Mal einen selbstorganisierten Urlaub, nicht nur Italien oder Frankreich, ja, Spanien. Warst du da? Vor 13 Jahren. Das ist länger her.
Also auf jeden Fall irgendwann so Anfang
24. 20.
Ja. Ja.
Das war 16 Jahren.
Okay. Ja, und dann ging's los.
Krass, wie die Zeit vergeht. und mit dem war ich 2 Monate rumreisen, hat die Menschen begeistert. Das fand ich toll. Ich habe ja schon viele Entertainer gesehen und alles, aber wie der mit den Menschen umgegangen ist, wie die Menschen auch das toll fanden, wie dass er sich Zeit nimmt für die, das fand ich Hammer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, tell me, how did you do it, Ian? I can't tell you. Er will nie verraten, wie es geht.
Und ich wollte er hat wirklich nichts verraten?
Nein, er hat gar nichts verraten.
Der Zauberer verrät nie seine Tricks.
Nein, der hat gezaubert, der hat hypnotisiert, der hat die verschiedensten Sachen gemacht. Und da kam ich hierher zurück nach München und habe mir DVDs geholt, Bücher gelesen, Seminare besucht und habe mir das alles autodidaktisch selber beigebracht. Mhm. Alles. Und am Anfang war es nur ein Hobby. Mhm. Und da wurde es immer stärker. Und plötzlich habe ich mich getraut vor, also im Studentenwohnheim habe ich mal vor den Leuten performt. Und am Anfang siehst du das natürlich, was passiert. Blöd. Und dann wirst du besser. Und dann habe ich war damals...
Wie war dein erster Auftritt? Hast du ihn noch im Kopf? Da muss ja irgendwas mega in die Hose gegangen sein.
Es war einfach nur... Es war... Also vom Outfit her oder so vom... Also auf der einen Seite fand ich es süß und nett, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke. Und das war halt, ich habe damals alles gegeben. Das war für mich, wie soll ich sagen, so als hinge brutal viel dran. Also ich habe mich voll reingefuchst und ich war damals wie ein Schwamm. Ich habe Wissen, wie wenn du einen trockenen Schwamm an eine Pfütze hinlegst. Und ich habe das Wissen absorbiert wie nix. Ich habe DVDs geholt, gekauft. Ich habe alles reingezogen, reingeballert. Und ich habe in wenig Zeit sehr viel und schnell gelernt. Und gleichzeitig nicht nur die Kunst betrieben, sondern auch ein Business aufgebaut. Und bin dann wirklich krass schnell nach oben gekommen, um gleich bei Firmen reinzukommen.
Was war da der ausschlaggebende Punkt? Warst du schon so weit, dass Firmen auch der Einstellung waren, die können dich buchen? Oder warst du so clever, dass du dich da reingemogelt hast? Oder war es eine Mischung aus beiden?
Obwohl ich nie BWL studiert habe, wäre ich wahrscheinlich der geborene BWLer gewesen.
Ich auch. Ja. Jeder Verkäufer spricht mich an. Tobi, du musst bitte für mich Autos verkaufen. Dann sage ich, nein, mache ich nicht. Aber ja.
Ich verkaufe mich gern. Also du musst, glaube ich, als Künstler oder als Selbstständiger oder... auch als Angestellter. Also quasi, wenn du hier lebst, dann musst du dich verkaufen können.
Immer.
Und die meisten Menschen haben ein Thema damit. Warum? Weil sie denken, sie sind nicht gut genug. Weil sie denken, sie dürfen es nicht. Weil sie denken, das macht man noch nicht. Und das limitiert. Egal, ob du angestellt bist, ob du selbstständig bist, ob du Geschäftsführer bist. Wir müssen uns alle verkaufen. Immer. Und das hat mir Spaß gemacht, mich auf der einen Seite zu verkaufen, eine schöne Homepage zu haben. Immer wenn ich einen tollen Auftritt habe, habe ich dort nochmal angerufen. Mensch, wie war's? Karte auch geschrieben und dann gefragt, ja, wäre es möglich, wenn ich ihr Logo verwenden darf? Und so habe ich mir die ganzen Logos erarbeitet, die du auf der Homepage siehst. Und dann mittlerweile, das akkumuliert sich. Und ich glaube, es hat mir immer schon Spaß gemacht, Menschen so ein klein wenig zu lenken. Und das Lustige ist, du fängst da irgendwo mal an. Das heißt, am Anfang war es Referenzen, die kannte keiner. Und dann habe ich halt mal für eine sehr bekannte Firma, haben sie gesagt, ja, sie können die Gage nicht zahlen. Ich so, okay, ich mache es günstiger. Aber ich kriege ein Referenzschreiben, ich kriege das Logo und sie empfehlen mich ihren besten 3 Kunden. okay, mach mal, Deal. Mhm. Und ich habe am Anfang sehr viele Barter-Deals gemacht. Heutzutage macht man das nicht.
Du musst erklären, Barter-Deal?
Ah, Barter-Deal heißt Gegengeschäft. Das Finanzamt liebt sowas.
Not me.
Das Finanzamt hasst sowas. Weil sie kein Geld verdienen und weil dadurch keine Straßen gebaut werden können.
Ja, wie auch immer, wir wollen ja nicht politisch werden, aber du bist auf jeden Fall von Bühne zu Bühne. Bühne bringt bekanntlich Bühne.
Bühne bringt Bühne.
Und nur zaubern, obwohl das ja eh schon magisch genug ist, war dir irgendwann nicht mehr genug. Und dann hast du das ganze Ding vertieft. Wie kam das mit diesem ganzen Mentalist-Thema? War das so ein, ja okay, Leute, ich find's einfach nur geil, der Mentalist zu sein? Oder war das, weil dich die Sache auch fasziniert hat?
Ich finde die Zauberkunst extrem schön. Und es ist wirklich eine Zauberkunst. Wenn Leute das schön machen, ich gehe auch in Shows. Mhm. Und wenn einer wirklich fingerfertig ist, also ich sag mal so, Zauberkunst ist 70%, würde ich jetzt behaupten, Showmanship und 30% Technik. Mhm. Wenn einer ganz toll ist mit seiner Fingerfertigkeit, ist aber nicht charismatisch, interessiert mich nicht.
Ja.
Mir hat das Spaß gemacht. Ich fand es toll. Es war auch die beste Schule, die Zauberkunst, vor allem die Tischzauberei, um zu verstehen, wie Menschen ticken. Mhm. Wer ist das Alpha-Tier am Tisch? Mhm. Wer ist better? Wen muss ich... hi Tobi, wie geht's? Schön, blablabla. Wie connecte ich mit dir als Chef, ja, damit mich sofort alle am Tisch mögen?
Ja.
Ich habe so viel über die menschliche Psychologie gelernt, was mir
durch
heute...
Ausprobieren, oder?
Ausprobieren, ja? Trial and Error. Mhm. Am Anfang hat es nicht funktioniert. Mhm. Kannst du nichts machen. Und bei der Zauberkunst war es mein Anliegen, Menschen zu faszinieren und zu begeistern. Und die Menschen, die haben gelacht, die waren fasziniert, die waren verblüfft. Beim Mentalismus habe ich etwas erreicht, was ich davor noch nie erreicht habe. Ich habe Menschen berührt, emotional. Wenn ich dir einen Karteneffekt zeige, zieh eine Karte, ich finde deine Karte oder deine Karte springt nach oben oder ich mache eine Münze hinterm Ohr oder irgendwas erscheint und verschwindet, das ist toll, das ist schön, das ist beeindruckend. Und ich finde es immer noch cool. Und das gefällt mir, aber angenommen, es geht um etwas, um irgendwas, was mit dir zu tun hat, eine Person, an die du gerade denkst, die dir sehr viel bedeutet, ein spezielles Datum in deinem Leben, was dir sehr viel bedeutet, das wird plötzlich emotional oder wir reden von Erinnerungen. Ich habe einen so einen Effekt auf der Bühne, Telepathie zwischen Mann und Frau, die damit denkt an was, an eine Person und eine schöne Erinnerung, übermittelt dem Mann, die müssen sich nicht mal kennen, übermittelt dem Mann diese Erinnerung und irgendwann nickt der Mann und sagt, ja, bei mir kam was an. Und dann erzählt der Mann. Erzählt er, er spürt warmen Sand unter seinen Füßen, er kann das Meerrauschen hören, er riecht Sonnencreme, war Wahnsinn. Das ist eine Insel, es ist jetzt nicht im Mittelmeer, es ist Asien, Thailand, es ist die Insel Koh Samui. Dann fällt der Dame die Kinnlade runter.
Geil.
Aber dann sagt er noch so, ja, er sieht noch mehr, das ist eine weitere Person, die ist männlich. Erste Buchstabe ist ein M. Michael.
Und die Frau ist völlig weg.
Es ist Feierabend.
Ja.
Das ist, ich habe in meiner Brusttasche habe ich ein Taschentuch. Weil die Mädels, die Damen teilweise so emotional werden, dass sie weinen. Weil ich sage, was war auf Koh Samui, wer ist Michael? Und das war unsere Honeymoon, das war unsere Filterwochen zum Beispiel. Und wenn du dich an sowas Schönes erinnerst, entstehen Emotionen, die kann keinen Karteneffekt erzeugen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, wow, das interessiert mich. Mich interessiert halt Körpersprache, Suggestion. Wie ticken wir? Warum tun wir Dinge, die wir lieben? Warum tun wir gewisse Dinge nicht? Ja? Veränderung. Alle Menschen wollen Veränderung. Keiner will sich verändern. Wie tickt unser Gehirn? Und jetzt kommt mal eine chemische Komponente noch rein. Wenn du an Veränderung denkst, du musst irgendwas verändern, schüttest du Adrenalin und Noradrenalin aus, Stresshormone. Wenn du leidenschaftlich bist, schüttest du Dopamin aus und auch Endorphin. Und du bist drauf und du lernst schnell und du kommst voran. Und geil finde ich als Chemiker, als ehemaliger Chemiker, dass wir neurobiochemisch feststellen können oder nachvollziehen können, warum wir etwas lieben, warum wir was machen und andere Dinge nicht. Cool. Das finde ich
super geil.
Finde ich echt spannend.
Super geil. Hattest du mal so einen völlig verrückten Moment auf der Bühne, wo du selber auch so berührt warst und gedacht hast, okay, wow.
Eine Situation hatte ich, die war verrückt. Gerade bei der Telepathie, wo ich sagen wollte, so, wo ich schnipp und die Dame soll bei der Telepathie dem Herrn die Gedanken übermitteln. Mhm. Ich schnipp und im nächsten Moment fällt ein Scheinwerfer runter.
Wow.
Und es war jetzt nicht irgendwie gestutscht, also nicht irgendwie geplant, ja, sonst irgendwas, sondern es ist einfach so passiert. Das war für mich so,
wow, krass. Okay. Ich kann alles.
Die Geister im Haus sind anwesend.
Ja.
Spirits. Show yourself.
Wurdest du eigentlich mal kritisiert auch dafür? Weil wir sind in Deutschland, wir dürfen ja dieses ganze Hokuspokus eigentlich nicht wirklich zulassen. Mhm. Wir sind ja da so, also was ein Quatsch. Ne? Normalerweise gehörst du ja schon längst auf den Scheiterhaufen, du. Bist du da auch angefeindet worden mal?
Also angefeindet werde ich, was heißt angefeindet? Es gibt sehr viele Skeptiker in meinem Publikum. Klar, die sagen, alles Quatsch, Humbug, tralala. Du hast sehr viele Leute, die es glauben, die zu arg glauben. Also die dann auch sagen, mein Leben wird fremd. Also viele Esoteriker sagen halt, dass ihr Leben fremdbestimmt ist zum Beispiel. Ja, durch Sterne, durch irgendwas anderes. Mhm. Da bin ich halt voll dagegen, weil ich sage mir, wir sind zu 100% für unsere Ergebnisse verantwortlich.
Mhm.
Von dem her komme ich mit, wie soll ich sagen, der Weg des Esoterikers ist nicht meiner. Ich will coole Ergebnisse haben. Und die kriegst du nicht mit Esoterik, die kriegst du nicht mit Hoffen.
Danke.
Die kriegst du mit Planung, mit Zielen, mit Disziplin, mit Beharrlichkeit, mit Fokus.
Mhm.
Skeptiker sagen natürlich, die wollen immer rausfinden, wie es geht, ist ganz, ganz klar. Die sezieren alles, die kommen nach der Show zu mir und sagen dann, ja, Herr Egen,
das war ja alles ganz nett.
Kann ich alles erklären? Ich so, ja, kein Problem, sagen Sie mal.
Mhm.
Und dann habe ich schon gemerkt, so, ich werde ein zweites Buch schreiben mit dem Titel Die besten Theorien, die nichts mit der Realität zu tun haben. weil die Leute, die brauchen Theorien. Mir ging es genauso. Als ich das gesehen habe, ich denke rational, logisch, das ist der Chemie, der Naturwissenschaft geschuldet. Ich will wissen, wie es geht. Na klar. Und die suchen Lösungen. Von solchen Leuten, das ist keine Anfeindung, das ist skeptisches Interesse. Die wollen mir beweisen, ich weiß, wie es geht. Dürfen sie machen.
Ja.
Mir sind Skeptiker eh viel lieber, weil wenn du einen Skeptiker überzeugst, hast du einen treuen Fan bis zum Ende. Skeptiker sind die Leute, wenn du die einmal bei der Firmenfeier siehst, kommen rein, die kommen danach auf deine Shows. Die kommen auf deine öffentlichen Shows. Wir machen ja 2020 die Macht der Intuition Show Tournee. Und die kommen da rein. Die wollen dann, die sagen, ich will mehr. Weil so eine Firmenfeier geht ja so 50, 60 Minuten. Und die öffentliche geht da zweimal 60 Minuten. Dann haben die mehr. Und das ist auch viel, viel mehr. Und das ist auch außenrum viel mehr gebaut. Bei einer Firmenfeier müssten die ja in Anführungszeichen da sein, weil der Chef sagt, du, wir wollen Begeisterung haben, wir buchen den Ilgen, Bühne, zack. Und dann sitzen halt auch Leute drin, die sagen, eigentlich wollte ich mir heute einfach eine reinstellen. Okay, was ist das? Das heißt, ich muss erstmal arbeiten. Ich muss die erstmal ins Boot holen. Ich muss denen zeigen, ich bin einer von den Guten, ich mache keinen Quatsch, ich führe keinen vor, ich biete dir eine geile Zeit. Du musst dich nur drauf einlassen. Bei der Tournee kaufen die Leute Tickets und haben Commitment.
Die genau, haben bezahlt. Die sind ja schon bei dir.
Die sind auf meiner Seite. Die haben eher einen Anspruch, die sagen, jetzt liefer mal was ab. Erstmal herausholen, dass ich den Leuten, dass ich die packe und mit auf, im Endeffekt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit auf die Bühne nehme.
Ja. Die Macht der Intuition.
Die Macht der Intuition.
Für alle, die uns gerade auf YouTube zugucken.
Ist die gleiche Weste? Nee, ist nicht die gleiche Weste, aber eine vergleichbare.
Matched.
Die ist blau.
Sieht quasi gleich aus. Ein Buch von Dr. Florian Ilgen, inklusive Show 2020, Termine stehen, alles. Um was, wenn man jetzt mal also sagt, die Macht der Intuition, das ist ja ein ganz weiter Begriff.
Die Macht der Intuition ist Buch. Es geht darum, was ist die Intuition? Weil da gibt es ganz viele Mythen von wegen, so ein komisches Gefühl, das ich nicht wahrnehme, also das ich nicht beweisen kann und so weiter. Hat mit Esoterik, wie ich schon sagte, null zu tun. Mittlerweile gibt es wissenschaftliche Studien, die sich nur mit Intuition befassen. Was ist die Intuition? Ganz, ganz kurz, deine Intuition ist dein komplett gesammeltes Wissen in deinem Leben, entweder direkt oder indirekt, also implizit aufgenommen. Und die Intuition hat die Fähigkeit, dir in einer Situation, wo du eine Entscheidung treffen musst oder wo du in einer Gefahrensituation bist, in einem Bruchteil von einer Sekunde genau das Stückchen Information zu nehmen und dir bewusst wahrnehmbar zu machen, das du jetzt brauchst. Also dafür ist die Intuition fantastisch. Besser besser als rationales Nachdenken. Weil du kannst gar nicht so schnell nachdenken. Mhm. Stell dir einen Feuerwehrmann vor, ein brennendes Haus. Der muss ja wissen, wie lange kann ich hier noch bleiben ungefähr. Mhm. Würde jetzt berechnen, ja, ich bin hierher gekommen, tralala, kommst du nicht nach. Mhm. Die sehen Dinge, unsere Wahrnehmung ist gekoppelt mit der Intuition. Mhm. Das sind alles Muster, die werden aufgenommen, werden abgeglichen mit dem, was wir schon kennen und sagen dir, muss ich raus, wie lange kann ich noch drin bleiben? Mhm. Versuch das einer anderen Person mal zu erklären. Mhm. Dass das Wissen, das wir angeeignet haben, mhm. umso älter ein Richter ist, umso bessere Entscheidungen kann er treffen. Mhm. Spürt, man lügen Menschen. Mhm. Aber die wichtigste, die Kernaussage, ist auch die Kernaussage von dem Buch, die Intuition kann viel mehr. Mhm. Die Intuition ist dein Kompass, wofür du hier geschaffen wurdest auf dieser Welt. Mhm. Die Intuition kann dir sagen, Tobias, wo geht's lang? Worin wirst du aufgehen? Worin wirst du Leidenschaft verspüren? Womit und worin kannst du andere Menschen begeistern und faszinieren? Mhm. Das kann dir dein Partner nicht sagen, das können dir deine Eltern nicht sagen, das kann dir die Schule, die Universität, dein Arbeitgeber nicht sagen. Mhm. Deine Intuition hat dieses ganze Wissen und spürt für dich, wofür bist du gemacht? Und die meisten Menschen haben nicht das Selbstbewusstsein, auf diese ganz, ganz leise Stimme zu hören. Mhm. Und 80%, auch wenn so eine intuitive Eingebung kommt, ich will mich verändern, 80% trauen sich nicht, haben nicht den Mut, die Veränderung einzugehen. Mhm. Weil sie Angst haben vor dem Neuen, was ganz normal ist. Und mit diesem Buch will ich Menschen inspirieren, dass sie sagen, wenn ich es jetzt nicht mache, wann denn dann? Mhm. Weil es, du weißt es selber, das ist so, wird immer belächelt. Die größten Dinge, die fünf größten Sachen, die wir bedauern am Sterbebett, unter anderem sind all die Dinge, die wir nicht getan haben. Mhm. Was bringt es dir, wenn du ablebst und du sagst, ja, hätte ich doch damals mit 24, mit 30, mit 40. Und es sind auch Leute, die nach meinen Vorträgen zu mir kommen, die sind 60 und sagen, ja, irgendwie, ich habe meine Leidenschaft da nicht gefunden. Mhm. Ich sage, ist doch kein Problem.
Geht, ab heute.
Ist es besser, jetzt den Baum zu pflanzen, als nie?
Ja, ja.
Auch wenn es besser gewesen wäre, den vor 10 Jahren zu pflanzen, da sind wir aber nicht.
Ja.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Und das verstehen manche nicht. Sie denken, ja, aber es ist schon zu spät. Quatsch.
Nee.
Es ist nie zu spät.
Mhm.
Wenn du stirbst, dann ist es zu spät.
Was war dein entscheidender Moment, wo deine innere Stimme zu dir das gesagt hat, dass das dein Job ist?
Das war geil. Und ich bin auch echt stolz drauf, wenn man das so sagen darf. Dass ich
das war geil.
Weil ich, aber weißt du warum? Weil ich nicht drüber nachgedacht habe.
Mhm.
Das, ey, was jetzt im Nachhinein, so nach 11 Jahren, oder diese Stimme kam, ich bin seit 11 Jahren selbstständig, diese Stimme kam vor 12,5 Jahren.
Mhm.
Als ich meinen Doktor anfing in Regensburg, war für mich glasklar, ich werde Laborleiter bei BASF, bei Bayer, irgendwie Pharma, Chemieunternehmen, das war glasklar. Dafür habe ich meinen Doktor begonnen.
Mhm.
Und dann bin ich von hier nach Regensburg und habe da ein, ich habe damals gezaubert auch, ich zauber seit 5 Jahren nicht mehr.
Mhm. Warum?
Ich kann noch ein bisschen was, ich will dafür nicht auftreten. Okay. Also ich will, das ist nett, ich finde es immer noch cool, ich kann noch ein paar Sachen, aber ich will so nicht auftreten.
Okay.
Meine Außendarstellung ist eine ganz andere.
Mhm.
Ich will keine Zaubershows machen.
Mhm.
Mich interessiert der Mentalismus und die Vorträge. Da ziehe ich viel mehr Energie draus.
Mhm.
Und ich kann Menschen da mehr mitnehmen, mehr begeistern.
Mhm. Und der entscheidende Punkt, in Regensburg, gerade Doktortitel angefangen, eigentlich als Angestellter, die Vollkarriere als Chemiker vor dir. Und dann ist was passiert?
Magic Moment. Ich habe einen anderen, es gibt immer Weggefährten, einen anderen Zauberkünstler kennengelernt und wir haben zusammen dann Magic Dinner gemacht und haben plötzlich so zum allerersten Mal so war nach außen gegangen.
Mhm.
Also, dass wir öffentliche Veranstaltungen machen. Und habe ich gemerkt so, voll geil. Menschen gefällt das, was mir Spaß macht.
Mhm.
Und hey, die zahlen sogar ein bisschen dafür.
Mhm. Let's do this.
Nicht schlecht.
Mhm.
Und ich habe auch andere Zauberkünstler kennengelernt, die schon gut im Business sind. Da kannte ich schon die Gagen, habe so ein bisschen gerechnet und irgendwann habe ich gemerkt, das ist meins. Ich will das machen. Ich mache den Doktor fertig. Ganz klar, ich will den Titel haben, aber ich probiere es mal ein Jahr.
Mhm.
Ich mache den Doktor fertig und probiere mal ein Jahr Selbstständigkeit. Und dann nach so 6 Monaten der Selbstständigkeit sagte ich mir so, naja, jetzt mal ganz ehrlich, kannst du in einem Jahr ein Business aufbauen? Nein, ich gönne mir 2 Jahre. Ich muss doch meine Eltern überzeugen. Ich meine, stell dir vor, du hast irgendwann mal Kinder, dein Kind studiert, macht einen Doktor und dann sagt dein Kind zu dir, du Papa, danke fürs Studium. Ich habe einen Doktor gemacht. Ich mache mich selbstständig als Künstler. Mhm. Ciao. Da drehst du durch.
Du meine Eltern, enterbt.
Ja, meine Eltern waren nicht happy am Anfang. Mhm. Und ich habe sie, irgendwann hatte ich sie drin. Mittlerweile sind sie stolz und sind die größten Fans. Mhm. Und habe ich gesagt, so nach 9 Monaten, so, ich habe das gefunden, was mir Spaß macht. Ich probiere das hier nicht mehr, ich ziehe es durch. Mhm. Bin jetzt seit 11 Jahren selbstständig. Und das Tolle ist, es kam immer Veränderung dazu. Es wurde immer geiler, immer cooler. Mhm. Mit Zaubern aufgehört, angefangen mit Mentalismus, Coaching angefangen, eine Coaching-Ausbildung gemacht. Mittlerweile sind es 3 Stück, Hypnose angefangen. Dinge immer wieder angefangen, ausprobiert, wenn es gefallen hat, weitergemacht. Mhm. Dinge, die nicht ankamen. Ich habe auch Trickdiebstahl mal probiert, sodass du die Uhr abnimmst und so weiter. Hat mir nicht gefallen. Ganz viele Dinge ausprobiert. Mhm. Und das kann ich auch jedem nur raten, wenn du deine Leidenschaft finden willst. Probier viele Dinge aus in deinem Hobby. Nachmittags, in der Freizeit, mach mal neue Dinge. Mhm. Geh reisen, geh auch mal allein reisen. Mhm. Komm bei dir selber an.
Bleib in Bewegung.
Bleib in Bewegung. Mhm. Sprich andere Sprachen. Geh in fremde Länder. Mhm. Erschließe neue Freundeskreise. Mhm. Und tu dich mit Menschen zusammen, die schon da sind, wo du hin willst. Mhm. Mentoren. Mhm. Ja, ist ein Riesenthema für mich.
Ich habe mit einem Großunternehmer gesprochen und ich habe so das Gefühl, die jetzigen Generationen und die nachfolgenden Generationen, die haben ja dieses Luxusproblem, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Die sind ja alle so. Aber wie finde ich denn mein Why, mein Warum, meine Passion? Ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht. Naja, erstmal nach Bali. Ja, aber dann weiß ich es ja immer noch nicht. Ich stelle da schon fast so eine Allgemeindepression fest, weil so wahnsinnig viele junge Leute gar nicht mehr wissen, wohin mit sich.
Ja.
Und der Unternehmer, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, weißt du was, mach mal dein erstes Business, klotz da 24/7 hin, nach ein paar Jahren wirst du schon feststellen, ob es dir Spaß macht oder nicht. Und wenn nicht, machst du was anderes. Ja. Aber allein schon die Denkweise, nach ein paar Jahren wirst du schon feststellen, der ganz andere Generation, ja. Heute ist es so, du machst eine Woche Probearbeiten, wenn es nicht passt, ciao.
Ja. Ja. Es wird schnelllebiger und vor allem die Medien und die sozialen Medien suggerieren uns, Erfolge müssen sofort passieren. Mhm. Und deswegen haben wir auch ganz viele Leute, die inspiriert sind am Anfang und dann merken, boah, also Selbstständigkeit, da muss ich ja echt viel Zeit investieren. Mhm. Es ist egal, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist. Du musst immer Zeit, Energie und vor allem dein Herzblut reinstecken. Mhm. Genauso in der Anstellung. Mhm. Welcher Arbeitgeber möchte Leute, die halt, ja, mal ich mach's halt. Mhm. Das bringt dem Arbeitgeber nichts und dir selber, wenn du so denkst, bringt's auch nichts. Mhm. Denn du fristest deine Tage. Du holst gar nicht dein Potenzial aus dir raus. Das heißt, wenn der Arbeitgeber es schafft, dem Arbeitnehmer eine Möglichkeit zu schaffen, seine eigene Leidenschaft zu entwickeln, haben beide gewonnen, haben 3 Leute gewonnen. Mhm. Der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und die Kunden. Mhm. Denn ein Mitarbeiter, der inspiriert ist, wird immer mit dem Kunden mitdenken.
Mhm. Jetzt bist du so ein geiler Typ, ja. Top, Sunny Boy, Mr. Sunshine on stage. Was war der Moment? Ich kann das übrigens sagen, weil mir wird das auch immer zugedichtet. So, ach, ist ja hier. Was war der Moment, wo eine Sache bei dir so richtig überhaupt nicht gelaufen ist?
Ja, hab ich. Ja. Am Anfang, in dem Moment war schrecklich. In dem Moment war schrecklich, es war 2013. Ich habe eine Tournee veranstaltet, also eine öffentliche Show, so wie ich es jetzt mache, nur damals ohne Erfahrung und ohne Sicherheiten und ohne die Bekanntheit. Heute ist es anders, heute habe ich das Backup durch Medien, was natürlich cool ist. 2013 wollte ich eine eigene Tournee machen. Und es ist lustig, dass wir hier Blick darauf haben, denn da drüben ist das Künstlerhaus. Mhm. Und ich habe das Künstlerhaus angemietet.
Zum Komplett. Beispiel.
Ja. Allein. Selber angemietet, selber.
Was kostet das?
Das waren es, ich glaube, es waren so 5,5. Mhm. Nur die Location, ohne Technik. Mhm. Plus eigene Technik, plus Management für die Tournee, plus meine Mitarbeiter.
Mhm. Wie viele Termine insgesamt?
Geplant waren 8 Stück.
8 Stück?
Nach 2 Stück habe ich abgebrochen. Nach 2 Stück, ich habe so viel Minus gemacht. Mein komplettes Geld, mein Cashflow war komplett aufgebrannt. Ich hatte keinen Euro mehr. Mhm. Ich habe Fonds aufgelöst, ich habe Wertgegenstände verkauft. Ich musste mir Geld leihen. Mhm. Und mein Vater war damals ist jetzt in Rente, war Banker. Er hat immer gesagt, Florian, leih dir niemals Geld, außer fürs Haus. Ich musste mir Geld leihen, auch von meinen Eltern, die das natürlich nicht so toll fanden, dass ich trotz Doktor nicht selbstständig gemacht habe mit sowas.
Dann auch noch der Beweis, wir haben es dir gesagt, Florian.
Das war hart, weil wenn du deiner Leidenschaft nachgehst und die Wirtschaft oder das System da draußen sagt dir, coole Idee, aber falsch aufgesetzt, es tut weh. Mhm.
Und waren da wenigstens dann Leute da in dem Künstlerhaus?
Das Künstlerhaus war komplett voll, wir waren ausverkauft. Mhm. München war die einzige Location, die profitabel war.
Mhm. Es waren ja nur zwei Locations.
Die haben mich so viel gekostet, weil ich habe auch Locations gecancelt und die meisten haben halt mindestens 50% Storno. Manche haben gesagt 100%, ist denen egal, vermieten die weiter. Die Technikfirma musste ich bezahlen, die Flüge waren schon gebucht. Mhm. Also es waren...
Alles. Was ist in dem Moment mit dir passiert? Da triffst du ja eine Entscheidung.
Die Entscheidung war, ich ziehe das durch. Also, ich beende diese Tournee, fokussiere mich wieder auf dieses Business, was Geld bringt, nämlich meine Firmenauftritte. Mhm. Das ist ja garantiertes Geld. Mhm. Habe ich kein Risiko. Ich sage es immer so, ein Arm wurde angesenkt, ein Arm ist verbrannt, aber es ist nicht, die Maschine lief weiter. Mhm. Mein Kernbusiness sind die Firmen feiern und ich habe das Geld in 6 Monaten zurückbezahlt.
Cool.
Und war wieder da.
On the way up.
Und habe halt sehr viel daraus gelernt. Risiko zu verteilen, ein Backup, was Medien angeht, zu haben. Also ich habe jetzt eine PR-Beauftragten. Wir machen über Social Media, verkaufen wir brutal viele Tickets. Mhm. Ich habe der München-Termin ist der 27.03.2020.
Mhm. Tu mal in die Shownotes vom Podcast, dann wissen Sie
alles. Absolut. Da haben wir jetzt Tickets verkauft und wir sind noch nicht mal rausgegangen. Cool. Stand in keiner Zeitung, nur über Social Media. Und das Krasse ist, die meisten Leute kaufen VIP-Tickets. Mhm. Nicht die Classic-Tickets, sondern VIP-Tickets. Die kommen 30 Minuten eher rein. Mhm. Die kriegen das Buch von mir.
Signiert?
Gibt natürlich signiert. Wir machen Bilder vorab und die stellen mir Fragen. Wir machen Q&A. Mhm. Und ich merke, wie wichtig das für Menschen ist, dass sie den Kontakt zu mir pflegen. Mhm. Also nicht nur Show und Danke, tralala, sondern dass sie mit ihren eigenen Themen auf mich zukommen. Mhm. Und das ist ein riesenspannendes Thema, dass es ja nicht nur Show ist, sondern dass immer mehr Leute sagen, ey, ich habe Bock, ich will meine Leidenschaft finden, der nachgehen und da was aufbauen, andere Menschen damit zu inspirieren. Mhm. Und genau darin kann ich den anderen ein Mentor sein.
Wenn du sagst, deren Themen, resonierst du teilweise mit den Themen? Also was sind deine Themen, die du immer noch hast und sagst, wow, krass, trifft mich?
Dieses Thema, obwohl ich auf der Bühne stehe, obwohl ich, was ist die größte Show, waren 5000 Leute, auch ich habe manchmal so, wenn es gerade um neue Felder geht, ich will neue Felder bespielen, teste mich, probiere mich in neuen Bereichen aus. Zum Beispiel das Executive Mentoring. Natürlich kommen dann manchmal die Gedanken, kann ich das überhaupt? Der Grundgedanke, und den tragen 99 Menschen in sich selbst, der ist unserer Erziehung, Sozialisierung geschuldet. Dieser dumme Glaubenssatz lautet, ich bin nicht gut genug. Der total dysfunktional, also gegen dich, gegen deine Leichtigkeit, gegen das, was du kannst, weil wir machen uns meistens kleiner, als wir sind, als wir können.
Und das hast du auch?
Ab und zu. Mhm. Ja, ich spüre das dann und denke mir so, krass. Mhm. Obwohl ich 3 Coaching-Ausbildungen gemacht habe, ab und zu kommt das, ploppt immer wieder mal rauf. Mhm. Und jetzt ist natürlich so, wie gehst du damit um? Also Nummer 1 ist, das ist schon mal top, was ich jedem empfehlen kann, wenn so ein negativer Glaubenssatz kommt, sei erstmal achtsam, hör ihn dir erstmal an und sei bewusst, aha, ich habe diesen Glaubenssatz. Mhm. Und nicht, du bist nicht dieser Glaubenssatz, sondern es ist nur ein Gedanke, der hochkommt. Mhm. Das haben dir deine Eltern, das hat dir die Schule, das hat dir die Universität, das haben dir deine Nachbarn, die Großeltern. Das wurde uns eingeimpft. Und es ist ja okay, dass der da ist. Nur ist es Zeit, dass er geht. Mhm. Und du kannst ihn leiser drehen. Wie das Mikrofon kannst du den leiser drehen. Mhm. Nummer 1 ist, du sagst, okay, der ist da. Zweitens, du bist nicht dieser Gedanke. Drittens, es stimmt gar nicht, weil wir schauen meistens auf die negativen Dinge. Mhm. Immer die Dinge, die nicht funktioniert haben. Wenn wir uns mal ganz einfach hinsetzen und einfach mal da sind und einfach mal in uns hineinfühlen und mal chronologisch zurückgehen, wie viele geile Sachen wir in unserem tollen Leben schon erreicht haben. Vom Studium, von der Ausbildung, von unseren Fähigkeiten, was wir anderen Menschen bieten können, merken wir plötzlich, Wir sind brutal gut. Nur wir sehen es nicht. Wir haben diese Tendenzen, da sind wir Deutschen prädestiniert dafür, wir schauen auf die Dinge, die nicht funktionieren. Wenn wir uns auf das fokussieren, was wir können, wo wir anderen Menschen ein Funkeln in die Augen zaubern, wissen wir, hey, das ist unser Potenzial. Und dann verschwindet dieser Satz plötzlich. Ich sag nicht, weil es gibt auch leider brutal viele Labertaschen da draußen, Schaumschläger, die keine Ausbildung haben, die wirklich ganz wenig haben, aber so laut sind und sich so weit aus dem Fenster lehnen, weil sie dem Euro hinterher rennen, die alles tun, die sogar Diploma fälschen oder Auszeichnungen fälschen. Hauptsache, sie kriegen mehr Leute rein. Dahin soll es nicht gehen. Es ist das Mittelmaß zwischen weg von, ich bin nicht gut genug, aber auch nicht dahin zu,
ich tue so, wie wenn ich der Hammer wäre.
Ich verkaufe,
Fake it till you make it.
Ja. Minimal, ein bisschen darf man es machen. Das bringt dem Unterbewusstsein, der Motivation viel.
Ja.
Du kannst dich schon, also jetzt für dich selber meine ich. Du kannst dich selber, ich meditiere ja auch vor jeder Show, vor jedem Auftritt und visualisiere schon,
dass das gut geht.
Dass die Leute auf mich zukommen und wir umarmen uns und ich sage, ich liebe dich. Ich sage, ich liebe dich, ich liebe meinen Auftraggeber, die Gäste, ich liebe alle. Und dann sagen die, hey, vielen Dank, es war eine tolle Show, vielen Dank, es war ein inspirierender Vortrag. Das mache ich ja, obwohl es noch gar nicht eingetreten ist. Und jetzt kommt das Geile. In der Show, im Vortrag, bin ich so gut drauf, weil mein Unterbewusstsein den Film schon mal gesehen hat. Dass es funktioniert. Meine Stimme ist anders, mein Auftreten ist anders. Ich komme in Flow. Das ist cool. Das ist echt. Ich habe da so eine Meditation auf YouTube. Die gibt es nicht frei auf YouTube. Also gibt es schon frei auf YouTube, aber du brauchst den Link, der im Buch drin ist.
Okay, geil.
Cool. Ich habe es Intuitionsprogramm genannt, wo du so einen Intuitionstest machst. Und da habe ich eine Meditation, die Erklärung geht über 15 Minuten.
Okay.
Die ist auch für die Leute, die sich schwer tun, abzuschalten, zu meditieren, weil die meisten sagen, ja, Meditation ist so ein Quatsch und ist eh so. Meditation ist überhaupt nicht esoterisch. Profisportler meditieren, die größten Executives, Geschäftsführer, Führungskräfte meditieren, alle.
Ich habe das Gefühl, es kommt auch immer mehr. Es wird immer mehr gesellschaftstauglich, das ganze Thema Meditieren. Ich mache das übrigens auch so, immer wenn ich auf eine Bühne gehe, kurz vorher, okay, warte mal, der wird, die Leute werden gut und dann zack und raus.
Cool, sehr schön.
Meine Erfahrung und alles, was ich an Feedback für diesen Podcast bekomme, ist immer, dass mir Menschen schreiben und sagen, Tobi, du stellst da so viele geile Leute vor, aber wir stehen da noch gar nicht, wo die sind. Dann sage ich, naja, aber das ist ja der Sinn des Podcasts, dass die ein bisschen weiter sind, noch ein paar Schritte gegangen sind und dir von dort aus zeigen, wo es lang gehen kann. Und dann kommt aber meistens die Antwort, ja, aber wir würden so gerne irgendwie auch so wissen, dass es denen genauso geht, dass es denen genauso geht wie uns, dass wir dann so, und ich will auch mal so jemand, der so richtig unerfolgreich ist, damit es mir besser geht. Ja, und deswegen genieße ich das immer, wenn ich dann Gäste habe im Podcast, die auch von ihren eigenen Fehlern erzählen können. Und übrigens, man kommt auch nur hier rein, wenn man das kann, wenn man über seine eigenen Themen sprechen kann, über seine eigenen, oh, da habe ich verkackt, das habe ich draus gemacht.
Jeder, der sich das nicht eingesteht, lügt sich selber an, lebt in der Scheinwelt. Du kannst jeden fragen, Steve Jobs kannst du nicht mehr fragen. Du kannst die erfolgreichsten Menschen der Welt fragen, die noch leben. Oder schau dir die Biografien an, Autobiografien. Es gibt auf dieser Erde und gab noch nie eine Person, die geil erfolgreich ist. Und ich rede jetzt nicht nur vom finanziellen Erfolg, es kann auch ein ganz anders gearteter Erfolg sein, der sagt, ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Das ist Bullshit, das ist Scheiße, das ist Quatsch, gibt's nicht. Und damals 2013, ich habe so viel gelernt. Wir lernen in den dunkelsten Stunden am effektivsten. Wenn alles läuft, das ist schön, angenehm, da lernst du dann nichts mehr. Du lernst schon was, aber nicht so effizient. Du lernst am schnellsten, weil es weh tut, wenn es nicht so läuft, wie du willst. Von dem her, ich werde noch viele Lektionen begehen und es wird noch einiges passieren. Und es ist cool, wenn du anfängst, das hat auch mit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu tun. Das ist übrigens ein Kernthema in dem Mentoring. Also ich habe mal geschaut, so meine Instagram-Gemeinde, die ist jetzt nicht so groß, die wird aber immer größer.
Nach heute wird sie wachsen.
Bam, explodiert. Die größten Themen sind Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Das ist ein Riesenthema. Mhm. Und das andere Thema ist Mut zur Veränderung. Mhm. Weg von dem, was wir haben, hin zu Neuem. Und das ist meine Aufgabe, dass ich Menschen dahingehend inspiriere, dass sie zu sich stehen und Selbstbewusstsein haben. Eben dieses, ich bin nicht gut genug, dass sie merken, das brauche ich gar nicht mehr. Mhm. Ich muss mich nicht klein machen. Mhm. Viele machen das, weil sie geliebt werden wollen. Mhm. Wir kriegen immer Anerkennung, wenn wir... Mensch, was schon. Das kriegst du, das schaffst du schon. Mhm. Oder die wenigsten trauen sich, dazustehen, für sich selbst eigenverantwortlich, selbstbestimmt, weil du kriegst dann Gegenwind. Mhm. Du kriegst dann's auf die Fresse. Entweder von Leuten, die das nicht wollen, dass du durchstartest, oder weil du neue Dinge ausprobierst und dann auf die Nase fällst. Mhm. Aber nur so wirst du eine selbstbestimmte Person und wirst in Erfolg und Erfüllung leben. Mhm. Wenn wir das machen, was alle wollen, wird nichts gehen. Du bist getrieben von anderen, du bist abhängig von dem Wohlwollen und der Anerkennung anderer Menschen. Und das ist ein Garant für deinen persönlichen Misserfolg und für schlechte Stimmung. Mhm. Und dafür kamen wir nicht auf diese Welt.
Mhm. Wenn du jetzt auf die Bühne gehst, Mentaltricks machst.
Ja.
Du wirst jetzt ja keinen Trick verraten, oder?
Aber ich benutze unterschiedliche Konzepte.
Gib mal so eine Insight, einen Einblick über so ein, okay, wie funktioniert das beispielsweise, dass Menschen plötzlich nicht mehr ihren Namen wissen? Das habe ich irgendwo gesehen, dachte mir so, oh, krass.
Tobi, dein Kragen gefällt mir. Ist echt schön.
Ja, danke schön.
Ist echt schön. Du nennst es Tricks. Ich sag, es sind Effekte. Du baust eine Verbindung auf. Wenn ich dann, also mal der einfachste, ich nenne es die Name-Methode. NAME. Also N-Punkt, A-Punkt, N-Punkt. Nichts affektiert mehr als Empathie. Wenn ich in dich hineinfühlen kann, wenn du dich von mir verstanden fühlst, bauen wir eine Verbindung auf. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass Sachen funktionieren. Es ist viel wahrscheinlicher, dass du in Trance gehst. Es ist viel wahrscheinlicher, dass eine Suggestion funktioniert. Wenn ich dich berühre, deinen Vornamen nenne und dir noch ein Kompliment mache, schüttest du Oxytocin aus, das soziale Bindungshormon. Mhm. Das macht jeder Verkäufer. Vorname ist also mein Tipp an dich. Merk dir die Vornamen der Menschen. Merk dir die Vornamen der Menschen und benutze sie. Also ich würde auch zum Beispiel, ich mache bei Shows immer das Hamburger Sie. Tobias, werden Sie so freundlich kommen zu mir auf die Bühne? Tobias, stellen Sie sich hier hin. Mm. Ich nenne den Vornamen dreimal. Fühlt er sich angesprochen und ich kann mir den Vornamen merken. Und nach der Show, wenn die Leute dann rausgehen, laufen an mich vorbei und sage ich, tschüss Tobias, schönes Wochenende noch.
Und er so,
Sie konnten sich den Namen merken. Es ist einfach. Es ist einfach und bringt brutal viel.
Also Schritt 1, Verbindung herstellen. Verbindung stelle ich her, indem ich empathisch bin. Absolut. Und irgendwo den Menschen da abhole, verstehe, so wo er gerade ist.
Ja.
Okay, Punkt 2, wenn du ihn hast, dann kannst du mit ihm noch nicht machen, was du willst, aber du bist schon mal näher dran.
Du baust eine Verbindung auf, du baust Vertrauen auf, zum Beispiel Hypnose, du wolltest ja sagen, Namen vergessen zum Beispiel, kannst du jetzt deinen Namen nicht mehr erinnern. Mhm. Es geht über Verbindung aufbauen, Vertrauen aufbauen. Also erst Vertrauen, dann die Verbindung. Und dann irgendwann fühlen die Leute sich, du musst sie natürlich in diesen Zustand bringen, und dann wollen die da rein. Die wollen in diesen Zustand rein. Mhm. Und dann sagst du, so entspannt wie du bist, willst du jetzt deinen Namen nicht mehr aussprechen. Mhm. Und die sagen so, ja, ich bin brutal entspannt und ich will in dem Zustand bleiben. Okay, ich kann meinen Namen nicht mehr aussprechen. Mhm. Also es passiert alles im Kopf.
Und dann ist das wirklich so. Weil der Körper aus dieser Position nicht mehr raus.
Du bist aus diesem angenehmen Zustand nicht mehr raus.
Wie geil.
Und du kriegst alles mit, die Leute schlafen ja nicht.
Ja.
Das ist einfach eine Suggestion.
Ja, geil. Ja. Wie holst du dann deinen Klienten oder den Menschen auf der Bühne da wieder raus?
Du sagst, ich zähle jetzt von, also ich mache das auf der Bühne nicht. Ich hypnotisiere ganz selten, vielleicht mal privat oder vielleicht manchmal wieder in einer öffentlichen Show, aber bei Firmenfeiern keine Hypnose, weil alle Angst haben vor Hypnose. Mm. Und ich bin eher so der Corporate Mentalist, also ganz viele Firmenfeiern, deswegen keine Hypnose. Was ich benutze, ist Hypno-Rhetorik. So mit jedem Atemzug, den sie nehmen, merken sie, dass sie immer entspannter werden. Was unglaublich mächtig ist, das ist Hypnorhetorik, das nennt sich Linking. Ich hatte eine Dame auf der Bühne, es waren so 400 Leute, es war auf Englisch, war hier in München. Und die kam auf die Bühne, die sollte so Umschläge halten und dann hat die brutal gezittert. Und ich habe gemerkt, oh Gott, die ist total unsicher, die hat Angst. Mhm. Die hieß
Renate.
Random Name. Renate, sagte ich.
Nee, ich habe es gerade in deinen Augen gelesen.
Richtig, ja genau. Ja. Krass, du bist auch Mentalist. Mhm. Wir müssen aufhören. Ja. Dann sagte ich, ich hab sie berührt und sagte, ich nenne sie jetzt mal Renate. Renate, mit jedem Atemzug, den Sie nehmen, merken Sie, dass Sie immer entspannter werden. Mit jedem Atemzug und so wie Sie hier stehen, so, und die hat ein rotes Kleid an, so rot, wie Ihr Kleid jetzt ist, merken Sie, dass Sie immer relaxter und entspannter werden, dass alles einfacher und angenehmer wird. Die hat aufgehört zu zittern.
Geil.
Da dachte ich mir, wie mächtig ist unsere Sprache, gekoppelt mit dem, was in unserem Unterbewusstsein abgeht. Mhm. Ich habe die echt rund, die hat und so kann ich ja nichts machen mit der. Die Stimme hat gezittert, die hat so die Umschläge gehalten. Ich habe gesagt, okay, mein Ziel ist es, ich will, dass sie gut dasteht, im wahrsten Sinne des Wortes auf der Bühne. Ich will, dass sie das auch genießen kann. Mhm. Und darum habe ich sie echt über eine Berührung, über den Vornamen, über das Linking, also so wie etwas schon ist, passiert B. So wie A ist, was schon eingetroffen ist, passiert B. Mhm. Und du kannst ja nicht aufhören zu atmen. Mhm. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, merkst du, dass du immer entspannter wirst. Mhm. Mit jedem Herzschlag. Mhm. So wie du jetzt zum Beispiel mit deiner linken Hand den Tisch spürst, merkst du, dass du immer relaxter und entspannter wirst. So wie du hier die Stuhllehne spürst, wirst du immer relaxter und entspannter. Mhm. So funktioniert Hypnose.
Mhm. That's it.
So bringst du die Leute rein und dann vertiefst du das Ganze. Mhm. Mhm. Also ich finde es... Ich habe Hypnose an einem Wochenendseminar, an 2 Tagen gelernt in Köln. Das war das coolste Seminar ever.
Glaube ich.
Ja. Weil du merkst, wie mächtig unsere Worte sind. Wenn du sie verstehst und richtig einsetzt. Mhm.
Mhm. Ja. Okay. Geil. Ich dachte wirklich, das läuft dann irgendwie so ab und dann ist fette Show und Hand vors Gesicht und du kippst runter und Name vergessen und.
Das kennst du aus dem Fernsehen, das ist das Endprodukt, ja. Mhm. Aber du musst die Person erstmal in den Prozess dahin bringen.
Du musst erstmal in Verbindung gehen mit der Person.
Du musst Vertrauen aufbauen, gehst in Verbindung, du suchst dir auch die besten Leute aus.
Ja.
Ich nehme nur die besten, also du musst selektieren.
Ja.
Du musst
auf sekundiös, gell? So zack, bumm, der ist es.
Ich mache Übungen.
Für dich oder für andere?
Für die anderen. Mhm. Und dann machen die so solche Übungen und anhand der Übungen sehe ich schon, ah, wer ist geeignet.
Dumm, richtig dumm.
Nee.
Ja, war nur ein Scherz.
Da war nichts dumm.
Okay. Das kann man ja eigentlich auch direkt ins gesamte Leben übernehmen. Ja? Also musst du erstmal mit den Menschen in Verbindung gehen und dann kann man zusammenarbeiten.
Das ganze Leben ist eine Bühne. Mhm. Das ganze Leben ist eine Bühne. Mhm. Ohne jetzt Schauspieler zu sein, sondern... du programmierst dich auf der Bühne wie im richtigen Leben immer wieder selber. Mhm. Und egal, ob du denkst, du bist erfolgreich oder nicht erfolgreich oder du bist gut drauf oder nicht, oder du denkst, ich bin nicht gut genug oder du denkst dir, ich bin stark, ich perform, ich biete anderen Menschen was, du hast immer recht. Mhm. Und es wird immer so passieren. Mhm. Das merke ich selber. Ich habe früher, das war auch hier irgendwo, habe ich während der Studienzeit als Kellner gearbeitet.
Mhm. Ist das geil, dass wir uns dann heute hier in München treffen. Das ist ja hier Surrounding.
Absolut.
Okay.
Hier ist alles entstanden. Und ich hab so bedient und hatte so ein Tablett. Das war so auch eine Firmenfeier. Ich habe so ein Tablett mit irgendwelchen Snacks, Brötchen oder weiß nicht was, über dem Kopf tragen müssen. Ich so, ich will das nicht, ich kann es nicht. Habe ich gesagt, so, doch, du machst es jetzt. Ich war normal Barkeeper bei denen immer, bei diesem Catering-Unternehmen.
Die
Barkeeper
Weste hast immer noch an.
Die ist von damals noch. Ja. Und ich wollte immer Barkeeper werden. An dem Tag durfte ich es nicht. Und dann muss ich das Teil über dem Kopf tragen. Und ich so, lass das Teil nicht fallen. Was passiert?
Zack!
Bam! Und das ist halt peinlich. Ja, so ein Firmen-Event, die rauscht das Tablett runter, die Semmel oder die Brötchen, so bam! Auf dem ganzen Boden. Alle drehen sich um und ich so, kann ich mich unsichtbar machen? Und da habe ich halt auch gemerkt, das war mal auch so eine Lektion.
Und da habe ich gemerkt, ich will Mentalist werden.
Da habe ich gemerkt, ich muss hypnotisieren, dass mich keiner mehr sehen kann. Also das ist auch geil. Das ist der größte Effekt in der Hypnose, dass ich mich selber unsichtbar mache. Mhm. Also wenn ich dich hypnotisiere, kannst du mich nicht mehr sehen. Mhm. Das ist cool, Weil dann sage ich, schau mal auf das Glas. Und du siehst mich nicht, aber du siehst das Glas. Was macht das Glas?
Fliegt.
Das schwebt. Hammer. Echt, die Leute so. Boah, das Glas schwebt. Geil. Und das war zum Beispiel auch so ein, während dem Studium ein Thema, wo ich sagte, okay, das möchte ich in meinem Leben nicht mehr tun. Und das kann ich jedem nur empfehlen, dass wir merken, was wir in unserem Leben tun wollen und was nicht. Eine klare Abgrenzung. Weil ansonsten gehen wir immer faule Kompromisse ein. Ja, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, aber ich mach's halt fürs Geld oder damit ich anderen gefallen. Und mein Tipp ist, sei bei dir. Und wenn du weißt, du möchtest etwas nicht tun, dann mach's nicht. Weder für deine Eltern, für die Kohle, für sonst wen. Lern, was willst du? Und lern, du stehst immer für und gegen etwas. Was willst du nicht machen? War bei mir zum Beispiel dann die Zauberkunst irgendwann. Da habe ich gesagt, das will ich nicht mehr machen. Dann haben ganz viele gesagt, aber dann verlierst du Kunden. Ja, aber ich gewinne neue Kunden dazu. Und da müssen wir resolut sein, müssen wir das Selbstbewusstsein haben. Wenn wir was nicht wollen, dann machen wir es nicht. Ist konsequent.
Musste ich auch erst lernen, habe ich vor einem Jahr so schmerzhaft gelernt.
Und was war es bei dir?
Na, ich habe ja meinen Mentor-Coach, der einfach irgendwann gesagt hat, im Endeffekt sind wir immer das Resultat von dem, dass wir tolerieren. Wir sind die ganze Zeit nur am Tolerieren, anstatt uns wirklich zu entscheiden für oder gegen einen.
Ja.
Wir sind immer so, ich muss eine Entscheidung treffen, fuck, oh, schon passiert, naja, dann ist es halt jetzt so. War übrigens für mich eine der härtesten Phasen, die ich bisher hatte. Ich habe Ende des vorletzten Jahres gesagt, ich möchte nur noch die Dinge machen, die mir Spaß machen.
Super.
Ich habe allen Kunden abgesagt. Allen.
Krass.
Ja. Ich habe nichts mehr moderiert, wo ich dann festgestellt habe, ich kann, weil ich habe auch in so Möbelhäusern habe ich Aktionstage moderiert. Ich habe alles moderiert, weil ich ja in der Einstellung war, ich mache alles. Ja, habe ich übrigens vorhin gesagt, als für uns. Ne? Aber ich habe alles moderiert, weil ich mir gedacht habe, je mehr ich mache, umso mehr Erfahrung sammle ich, umso besser werde ich, umso mehr Referenzen kriege. Und das war aber noch so in meinem Kopf drin, dass ich selbst als erfahrener Moderator mittlerweile dann noch so Möbelhaus-Sachen angenommen habe. Und dann stand ich da und...
Möbelhaus ist nicht so gut, oder? Ist es
nö, nee. Achso, Entschuldigung, dass ich es nicht erklärt habe. Also Möbelhaus bedeutet, da steht ein Glücksrad.
Okay.
Ja, und vor diesem Glücksrad erstmal ich und danach darauf folgend eine 200-300 Meter lange Schlange am Aktionssonntag natürlich von Menschen, die an diesem Glücksrad drehen, um einen 10-Euro Einkaufsgutschein zu bekommen oder einen Salz- oder Pfefferstreuer. Wo ich da allein schon stand, 10 Stunden lang und mir gedacht habe, warum stellt ihr euch da an? Ich verstehe das nicht. Ich habe es nicht verstanden, aber... Ich bin nach Hause gefahren, nach diesem Arbeitstag, 10 Stunden, habe mich eine halbe Stunde lang heiß geduscht, aus Frust eine Familienplatte Sushi bestellt und alleine gegessen und dann gesagt, nee, was mache ich da für einen Scheiß? Das mache ich nicht mehr. Und dann habe ich das alles abgesagt. Ich habe in den nächsten 2 darauf folgenden Tagen alle Kunden gecancelt und stand dann dran im Prinzip, habe Silvester quasi fast alleine auf mich selber angestoßen, weil ich war eigentlich als DJ noch gebucht. Auch abgesagt und im Januar habe ich dann, ich hoffe es ist in Ordnung, wenn ich so transparent bin, 700 Euro Monatsgehalt gehabt. Ich habe nichts mehr verdient, ich habe quasi, alles war weg. Und ich dachte mir, fuck, okay, aber jetzt durchziehen, weil...
Die Sache ist die, das ist ja auch im Endeffekt, wenn du mal plötzlich merkst, dass das existenziell ist, dann denkt dein Gehirn viel besser. Als ich keine Kohle mehr hatte, ist mein Gehirn auf Hochtouren gekommen, auf Trab gekommen. Weil dann, uns geht's zu gut, ist unser Problem. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich geile Umsätze generiere, gebe ich mehr aus. Also investiere viel mehr. Hol mir neue Leute rein, mach mehr Marketing, mach mehr AdWords, sonst irgendwas. Also umso mehr du hast, umso bereiter bist du
zu geben.
Gleichzeitig musst du immer kontrollieren, lohnt sich das überhaupt? Von dem, ich kann dich fühlen mit dir, wenn du 700 im Monat hast und du brauchst ja die Miete, du willst das Essen, soll da vorangehen?
Gar nichts.
Da gar denkst nix. Du neu.
Ja. Ja.
Ah, sehr stark. Ja. Ja, freut mich für dich, dass du auch verstanden hast.
Ja.
Man muss nicht alles annehmen.
Ja.
Und du hattest einen Mentor?
Ja, habe ich immer noch.
Ja.
Habe ich immer noch. Eines der besten Dinge überhaupt. Kann ich jedem Menschen empfehlen.
Nee, finde ich auch. Das
ist eines der schmerzhaftesten Dinge, also wo du gesagt hast, ja, dieser Moment, wenn es dann wehtut, wenn es unangenehm wird, wenn es außerhalb des Gewohnten ist, das ist mega kacke. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich grundsätzlich deutlich lieber im Ungewohnten bin, out of comfort zone, als innerhalb. Und wenn es dann geil wird, sich eigentlich dauerhaft schleifen zu lassen, zu challengen. Ich hab, weißt du, das ist immer so witzig, ich bin Moderator. Menschen gehen davon aus, dass ich ein paar gerade Sätze rausbringe. Wenn ich meinem Mentor eine Sprachnachricht mache, mache ich erstmal 5 Ansätze. Hi, du... Scheiße, nochmal. Hallo, ich wollte heute mal... Fuck, nochmal. Weil es mich challenged. Obwohl ich mir bei dieser Person 20 Mal Gedanken mache. Okay, wie formuliere ich es? Was ist gerade eigentlich wirklich das Thema? Wie... Super geil.
Cool. Ich habe auch über Mentoren total viel gelernt. Also ein Mentor ermöglicht es dir, einfach Abkürzungen zu nehmen, damit du seine Fehler nicht machst. Und ich habe auch verschiedene Mentoren, hat mir sehr viel gebracht. Einer ist jetzt leider verstorben, war ein sehr guter Freund von mir. Und da habe ich auch ein bisschen gelernt, so Dinge sind nicht unendlich. Und wenn du Entscheidungen nicht jetzt triffst, da kann es sein, dass sie zu spät sind. Mhm. Das war für mich so dieses, wir haben nur ein Leben. Das war echt für mich so, der war 48, in der Prime Time seines Lebens, wirklich top erfolgreich angestellt. Und der war Freund, Vorbild und Mentor. Und der hat mir schon 2-mal mein Hintern gerettet. Mhm. Ist auch im Buch drin. Und der hat noch damals, als ich hier die Kohle verbrannt habe, noch Geld geliehen, unter anderem.
Wow.
Der hat, es war so lustig, als wir uns kennengelernt haben, in so einem Business-Netzwerk, sitzt mal zusammen und fragt er mich so, ich habe damals noch gezaubert, ja, was machst denn du so? Ja, ich zauber auch beruflich. Und er so, ich hasse Zauberkunst.
Ich hasse Zaubern.
Und ich so, okay.
Tschüss.
Du, dann zeige ich es den anderen, aber du darfst trotzdem zuschauen. Hm. Und danach war es mein größter Fan.
Geil.
Und ich habe was gemacht mit so einer Karte, die dann irgendwie weiß war und hat die sich verwandelt in eine echte Karte und die hat er die ganze Zeit in seinem Geldbeutel getragen.
Geil.
Den habe ich echt als Fan gewonnen und er war dann quasi mein Fan und für mich war er mein Mentor.
Mhm.
Weil er Top-Entscheider, also war von Roland Berger, der Assistent damals, strategisch krass aufgestellt.
Mhm.
Und herzlich ein lieber, besonderer Mensch, belesen. Und wir hatten den größten Spaß.
Mhm.
Und das war, als ich erfahren habe, dass die Person nicht mehr da ist und dass wir diesen Moment nie mehr haben werden, habe ich mir gesagt so, weil auch ich manchmal Dinge habe, die ich schieb. Ich kann nicht alles zu 100% effizient machen. Ich kann nicht wie eine Maschine arbeiten. Du kannst es optimieren. Ich habe mich für sehr optimiert, sehr arriviert angekommen. Also das Business läuft richtig geil.
Mhm.
Und von meinem Mindset passen die Dinge auch privat. Und trotzdem schieben wir manchmal Dinge.
Hm.
Auch ich, auch ein Tony Robbins, auch ein sonst wer.
Hm.
Und da war für mich so, ich habe keinen Bock mehr zu schieben. Weil es kann sein, dass irgendwann mal du keine Möglichkeit mehr hast zu schieben.
Hm.
Das war echt so, das hat mir die Augen geöffnet.
Hm.
Es ist schade, dass solche Dinge passieren müssen, damit wir ins Handeln kommen.
Hm.
Ja, wenn es uns zu gut geht, ist die Komfortzone so warm. Das ist das Problem.
Ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Es kann sein, dass wir jetzt 30 Minuten gesprochen haben. Es kann sein, dass wir über eine Stunde gesprochen
haben. Eine Stunde haben wir.
Ziemlich genau eine Stunde.
Ja.
Geil. Ich habe doch ein geiles Zeitgefühl, weil ich komme immer auf eine Stunde raus, ohne auf die Uhr zu gucken. Abschließend 2 Fragen an den ursprünglich gelernten Biologen.
Chemiker,
aber du hast doch irgendwann auch gesagt, ich bin Biologe.
Ich habe mich für molekulare Biotechnologie beworben, wo ich so
ist für mich kläglich Biologe.
Als Physik, Bio. Die mit den Atomen.
Die auf jeden Fall, also du, wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre das?
Leopard.
Hm.
Also die meisten würden, glaube ich, sagen Löwe. Leopard, glaube ich.
Mhm.
Brutal, grazil, aber zielgerichtet. Extrem so...
Focused.
Absolut focused. Und ich glaube, also wenn wir jetzt von Waffen reden würden, ich wäre nicht das Maschinengewehr, ich wäre das Scharfschützengewehr.
Ich führe schon meine eigenen psychologischen Studien durch, weil ich alle meine Podcast-Gäste das frage. Und ich stelle jedes Mal wieder fest, das Tier, das sie sich gerne wünschen würden, ähnelt sehr.
Ja?
Ja. Tim Raue, weiß ich, ob du ihn kennst, Star-Koch aus Deutschland, hat gesagt, sein Tier ist das Eichhörnchen.
Okay. Jetzt
beobachte diesen Mann und stelle einfach fest, wie dieses Gesicht nach Eichhörnchen aussieht. Okay,
ein Leopard.
Ein Leopard. Letzte Frage, wenn du dein Leben in einem Satz beschreiben würdest, wie hieße der?
Mein Leben in einem Satz. Eine begeisternde und inspirierende Reise.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Dr. Florian Egen.
Lieber.
Dankeschön.
Dankeschön.
Oh, nein, ich muss noch eine Sache sagen. Falls dir die Folge gefallen hat, hey, dann
Thumbs up.
Freuen wir uns riesig über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und dein Following auf Spotify. Wir packen alles in die Shownotes von Florian. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.